Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die US-Regierung hält den Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg für erwiesen. Nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste haben die Truppen von Machthaber Assad in mehreren Fällen Giftgas gegen die Bevölkerung eingesetzt. Solche Angriffe hatte US-Präsident Obama in der Vergangenheit als rote Linie für ein Eingreifen in den Konflikt bezeichnet. Washington kündigte an, die Rebellen militärisch zu unterstützen.
Selten ist das Briefing des Weißen Hauses mit so viel Spannung erwartet worden. Was bedeutet Obamas Ankündigung, die Rebellen militärisch zu unterstützen? Genau, greifen die USA nun ein in den Krieg? Der Präsident wird dies mit unseren Partnern diskutieren. Bei der Frage, welche Art militärische Unterstützung wir liefern wollen, werden wir uns mit den Europäern eng abstimmen, insbesondere mit Franzosen und Briten. Obama, heute unterwegs bei einer Benefizveranstaltung, steht unter Druck, innen- und außenpolitisch. Schon im vergangenen August hatte er von der roten Linie gesprochen, aber nicht ausreichende Beweise gesehen. Jetzt ist auch der US-Geheimdienst überzeugt, das Assad-Regime hat Giftgas eingesetzt. Washington will nun ausgewählte Rebellen mit leichten Waffen ausrüsten, nicht aber mit den von ihnen geforderten Flugabwehrraketen. Und auch eine Flugverbotszone scheint derzeit keine Option. Zu wenig, zu spät kritisieren deshalb führende Republikaner. Inwieweit sich Obama genau militärisch engagieren will, ist noch völlig offen. Ihm geht es vor allem um ein politisches Statement vor dem wichtigen G8-Gipfel. Er will Druck machen auf Russland, einer der wichtigsten Waffenlieferanten des Assad-Regimes. Eigene Beweise für den Einsatz von Giftgas durch Assads Truppen hat das Weiße Haus noch nicht vorgelegt. Doch wenn die USA nun militärisch in den Bürgerkrieg eingreifen, bringt dies auch die Verbündeten unter Zugzwang.
Ein Panzer des syrischen Regimes zielt auf Rebellen und wird dann selbst von einem Panzerabwehrsystem zerstört. Der Bürgerkrieg in Syrien geht mit unverminderter Härte weiter. Die Ankündigung der USA, nun möglicherweise in den Konflikt einzugreifen, hat an der Situation im Lande noch nichts verändert. International gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ich begrüße die klare Stellungnahme der Vereinigten Staaten. Nun ist es vordringlich, dass das syrische Regime den Vereinten Nationen Zugang gewährt, um die vorliegenden Berichte über den Einsatz chemischer Waffen zu überprüfen. Entgegengesetzt die Bewertung Moskaus. Es sei keineswegs bewiesen, dass Syriens Regierung Chemiewaffen benutzt habe und es sei gefährlich, sich auf Erkenntnisse aus den USA zu berufen. Das Problem dabei ist, dass die US-Administration schon einmal falsche Geheimdienstinformationen benutzt hat, und zwar um zu beweisen, dass Saddam Hussein im Besitz von Massenvernichtungswaffen war. Nach der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Qusair konzentriert sich die erstarkte Armee nun offenbar auf Syriens größte Stadt Aleppo. Aktuelle Aufnahmen aus dem nördlichen Stadtteil Kafr Hamra. Ganze Häuserzeilen liegen bereits in Schutt und Asche. Beobachter gehen davon aus, dass die Kämpfe nun zunehmen werden. Das vorrückende Militär versucht, durch diese Rebellenhochburg nach Norden vorzudringen. Dies versuchen die Aufständischen mit allen Mitteln zu verhindern.
Im Iran wird ein neuer Präsident gewählt. Etwa 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, zwischen 6 Kandidaten zu entscheiden. Amtsinhaber Ahmadinejad darf nach 2 Präsidentschaften nicht wieder antreten. Aus Protest gegen das ihrer Ansicht nach ungerechte Wahlsystem hatten reformorientierte Gruppen zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Es zeichnet sich dennoch eine unerwartet hohe Beteiligung ab. Mit Ergebnissen wird frühestens morgen gerechnet.
Er ist der Hoffnungsträger der Reformer im Iran, der Geistliche Hassan Rouhani. Er gilt als moderat und könnte viele Stimmen der Opposition von 2009, der sogenannten Grünen Bewegung, auf sich vereinen. Es fällt heute auf, dass einige Wähler in grünen T-Shirts zur Wahl gehen, andere in lila oder violettfarbenen Kleidungsstücken. Die neue Farbe der Opposition. Vor allem in der Mittel- und Oberschicht kann der Reformer punkten. Sie alle machen Versprechungen, die sie dann nicht einhalten. Aber Rouhani ist immerhin ein Reformer, was auch meine Grundhaltung ist. Die ehemaligen Ahmadinejad-Wähler bevorzugen meist einen der konservativen Kandidaten, wie zum Beispiel den Bürgermeister von Teheran, Mohammad Khalibaf. oder den derzeitigen Atomunterhändler Said Jalili. Die Menschen wählen heute den Präsidenten und jeder, der vom Volk gewählt wird, hat einen Rückhalt im Volk und muss dessen Rechte mit aller Macht verteidigen. Mit ihm als Präsident würde mit Sicherheit der Konfrontationskurs des Iran fortgesetzt werden. Iran wählt, aber eine richtige Auswahl haben die Menschen nicht. Denn egal wer Präsident wird, die große Richtung gibt der religiöse Führer Ali Khamenei vor. Sei es die Atompolitik oder das Verhältnis zum Westen.
Nach wochenlangen Protesten in der Türkei gibt es Zeichen für ein Einlenken der Regierung. Der türkische Ministerpräsident Erdogan kündigte an, die Bebauungspläne für den besetzten Gezi-Park in Istanbul bis zu einer Gerichtsentscheidung ruhen zu lassen. Er werde gegebenenfalls die Bevölkerung über die Zukunft des Parks entscheiden lassen. Dafür verlangte er ein sofortiges Ende der Proteste. Ob die Demonstranten auf das Angebot eingehen, ist noch unklar.
Dass der Gezi-Park in bester Stadtlage Istanbuls heute noch immer wie ein Zeltlager aussieht, bewohnt von mehreren tausend Demonstranten, selbst hier dürfte das den einen oder anderen überrascht haben. War doch gestern bis in die Abendstunden nach deutlichen Drohungen des Ministerpräsidenten eine gewaltsame Räumung beschlossene Sache. Doch dann am späten Abend die plötzliche Wende. Ein in letzter Minute einberufenes Gespräch Erdogans unter anderem mit Vertretern der Demonstranten. Das Ergebnis: Der Ministerpräsident macht den Protestierenden weitreichende Zugeständnisse. Ob der Gezi-Park dem geplanten Nachbar einer osmanischen Kaserne weichen soll, die Regierung will nun die endgültige Entscheidung eines Gerichtes abwarten, das die Vorarbeiten gestoppt hatte. Falls die Richter für die Baupläne der Regierung grünes Licht geben, soll die Bevölkerung in einem Referendum das letzte Wort erhalten. Ministerpräsident Erdogan hofft nun auf ein Ende der landesweiten Demonstrationswelle. Bitte verlassen Sie jetzt den Gezi-Park und gehen nach Hause. In Foren diskutieren die Demonstranten zur Stunde, ob sie Erdogans Angebot annehmen oder ablehnen sollen. Ihr Problem: Den meisten geht es um viel mehr. Sie wollen ein Ende der Polizeigewalt und mehr bürgerliche Freiheitsrechte. Was ist mit den Toten und Schwerverletzten infolge von überharter Polizeigewalt? Mit einer Entscheidung der Demonstranten wird morgen gerechnet. Es könnte auch ein Nein sein.
In den Flutgebieten in Nord- und Ostdeutschland sinken die Pegelstände allmählich, doch das Wasser drückt weiter stark gegen die durchweichten Deiche. Vor allem in Sachsen-Anhalt bleibt die Lage angespannt. Hier brachen zwei Notdämme. Bis weit ins Hinterland hat sich das Wasser von Elbe, Saale und Havel inzwischen ausgebreitet. Für die Helfer etwa in Kuhlhausen geht der Kampf gegen die Fluten weiter.
Eigentlich ist Klaus Heidrich im Vorruhestand, aber heute koordiniert er eine gigantische Deichbauaktion in Kuhlhausen bei Havelberg. Der ehemalige Chef des Ordnungsamtes kennt die Gegend hier sehr gut und weiß von einem früheren Flussbett der Elbe, was jetzt reaktiviert werden soll. 300 Einsatzkräfte haben dafür aus Heu, Folie, Erde und Sand einen 2 Kilometer langen provisorischen Deich gebaut, als Schutz für die hier noch trockenen Gemeinden.
Wir sind durch das Wasser bedroht, was durch den Fischbecker Deichbruch durchkommt. Und das arbeitet sich jetzt hier durch die Fläche. Kommt bei uns in Havelberg an dem Poller an und soll bei dieser Schlitzstelle hier bei Jederitz in die Havel laufen.
Um das Wasser dahin zu lenken, wurde heute bereits die zweite Landstraße aufgerissen. Das Aufbaggern der ersten gestern brachte noch nicht die gewünschte Entlastung. Inzwischen steht im Norden Sachsen-Anhalts eine Fläche so groß wie 28.000 Fußballfelder unter Wasser. Viel weiter südlich liegt die zweite akute Problemzone. Auch hier im Salzlandkreis sind noch viele Ortschaften überflutet. Morgen soll ein Deich gesprengt werden, um das Wasser zurück in die Saale zu lenken. Hoffen und bangen bei den Anwohnern. Viele wohnen seit über einer Woche in Notunterkünften.
Wenn die Sprengung richtig erfolgt, warum nicht? Auf jeden Fall besser, als wenn es so bleibt, wie es jetzt ist.
Wenn man an die Zeit danach denkt, was da auf einen zukommt, das wird verdammt schwer für alle.
Und als wäre das alles nicht schon genug, droht in den Flutgebieten durch das warme Wetter nun auch noch eine Mückenplage.
Mehr zum Hochwasser sowie Hinweise auf Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text auf Seite 888. 100 Tage vor der Bundestagswahl hat die Linkspartei begonnen, ihren Kurs für den Wahlkampf festzulegen. Auf dem Bundesparteitag in Dresden beraten die Delegierten abschließend über das Programm. Es sieht unter anderem vor, dass Renten- und Hartz-IV-Sätze erhöht und Reiche stärker besteuert werden. Für Diskussionen sorgte Ex-Parteichef Lafontaine. Er brachte in einem Interview erneut einen Ausstieg aus dem Euro ins Gespräch.
Die Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping und Bernd Rixinger, in ihrem ersten Amtsjahr haben sie ihre widerspenstige Partei gezähmt. Die Flügelkämpfe sind geschlichtet. Optimistisch zieht die Linke deshalb in den Wahlkampf. Der Wiedereinzug in den Bundestag scheint kein Problem mehr. Das Programm soll 100% sozial sein.
Es ist doch kein Zufall, dass in Deutschland heute alle Parteien von sozialer Gerechtigkeit reden. Ohne uns würden doch die anderen das Wort sozial nicht einmal buchstabieren können.
Höhere Renten, 500 Euro Hartz IV und ein Mindestlohn von 10 Euro, das sind die Kernforderungen der Partei.
Die Linke, liebe Genossinnen und Genossen, wird niemals akzeptieren, dass Menschen zur Arbeit gehen und von dieser Arbeit nicht leben können.
Die milliardenschweren Wahlversprechen sollen mit Steuererhöhungen gegenfinanziert werden. Gestört wird die Parteitagsharmonie durch Oskar Lafontaine. Er plädiert für einen Euro-Ausstieg der Krisenländer.
Entscheidend ist, dass die Länder die Möglichkeit haben, abzuwerten, die es am notwendigsten brauchen. Das wäre jetzt beispielsweise Griechenland, Zypern oder Portugal.
Die Parteiführung lehnt einen Euro-Ausstieg ab. Ihr Ziel ist es, keine Forderungen aufzustellen, die völlig unvereinbar wären mit SPD und Grünen.
Hier auf dem Parteitag betont die Linkspartei immer wieder, ein machbares Wahlprogramm zu verabschieden, das bezahlbar und umsetzbar sei. Damit wirbt die Linke um ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis nach den Bundestagswahlen. Das lehnen SPD und Grüne allerdings ab.
Der Bundestag hat eine Milliardenfinanzspritze für die teils angeschlagenen Krankenhäuser beschlossen. Das Geld soll unter anderem genutzt werden, um die Hygiene zu verbessern und gegebenenfalls mehr Pflegepersonal einzustellen. Zu dem Gesetzespaket gehören auch Erleichterungen für diejenigen, die Schulden bei der Krankenkasse haben. Der Säumniszuschlag soll sinken. Außerdem wird es Menschen ohne Versicherung leichter gemacht, einer Kasse beizutreten. Der Bundesrat muss den Regelungen noch zustimmen. Zu Beginn seiner Sitzung hatte der Bundestag in einer Gedenkstunde an den Volksaufstand in der DDR vor 60 Jahren erinnert. Damals hatten im ganzen Land Hunderttausende gegen den Staat protestiert. Volkspolizei und sowjetische Armee schlugen den Aufstand am 17. Juni 1953 gewaltsam nieder. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben. In der Bundesrepublik wurde der 17. Juni bis zur Wiedervereinigung als Tag der deutschen Einheit gefeiert.
Die Geschichte vom 17. Juni als Comic, so geht Gedenken heute, zumindest für junge Menschen. 60 Jahre nach dem blutig niedergeschlagenen Volksaufstand will die Illustratorin mit dem Comic erinnern an ein Ereignis, über das sie in der DDR kaum etwas wissen durfte.
Also in der DDR, ich bin in der DDR groß geworden, da wurde das Thema eher ausgeblendet. Also in der Schule hatten wir da relativ wenig erfahren. Ich hatte jetzt schon ein Bild davon, aber das war jetzt nochmal vertieft worden durch und bestätigt worden eigentlich durch diesen Comic.
Die offizielle Gedenkstunde am Morgen im Bundestag, der Volksaufstand in der DDR, der Widerstand gegen Unterdrückung und Gewalt, all das sei immer noch aktuell, auch 60 Jahre danach, betont der Bundespräsident.
Es gilt auch heute, überall auf der Welt jenen beizustehen, die sich, obwohl diskriminiert und ausgegrenzt, mutig für Freiheit, Demokratie und Recht einsetzen.
In der damaligen DDR hatten 1953 tausende Menschen demonstriert, erst für bessere Arbeitsbedingungen, doch schnell forderten sie auch Freiheit und Demokratie. Der Protest wurde blutig niedergeschlagen, es gab viele Tote. Der Comic erzählt diese Geschichte neu, emotional und plakativ, denn viele junge Deutsche wissen nicht mehr viel über den Volksaufstand vom Juni 1953.
Der neue Airbus A350 hat seinen ersten Testflug ohne Probleme überstanden. Das Langstreckenflugzeug startete am Morgen im französischen Toulouse. Es bietet Platz für bis zu 350 Passagiere, soll leiser und komfortabler sein. Trotzdem soll der A350 deutlich weniger Treibstoff verbrauchen als andere Flugzeuge gleicher Größe. Mit dem neuen Flieger will Airbus dem US-Konzern Boeing Konkurrenz machen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Juni.
Das Tief bei Schottland lenkt morgen Wolken und Schauer in den Norden Deutschlands, während es im Süden freundlich ist. Ab Montag strömt dann heiße Luft aus der Sahara zu uns. In der Nacht ist es zunächst noch häufig bewölkt. An den Alpen sind einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es aber trocken und von Westen her klart es verbreitet auf. Morgen zeigt sich anfangs oft die Sonne, bevor einige Wolken über den Norden und die Mitte ziehen. Vor allem im Norden gibt es dabei Schauer, örtlich auch Gewitter. Im Süden bleibt es recht freundlich mit nur einzelnen Gewittern nahe der Alpen. Der Wind weht mäßig bis frisch an den Küsten und bei Schauern zum Teil mit stürmischen Böen. Heute Nacht kühlt es ab auf 14 Grad am Oberrhein und örtlich 6 Grad in den Mittelgebirgstälern. Morgen werden auf den nordfriesischen Inseln 15, am Bodensee 27 Grad erreicht. Am Sonntag in der Nordhälfte einige Wolken und in Küstennähe einzelne Schauer. Sonst ist es oft sonnig und meist trocken, bis auf vereinzelte Wärmegewitter an den Alpen. Auch Montag und Dienstag viel Sonne und Temperaturen zum Teil deutlich über 30 Grad. Im Tagesverlauf einzelne, teilweise heftige Schauer und Gewitter.
Wir sind wieder da um 21.45 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: der Strategiewechsel der Vereinigten Staaten im Syrien-Konflikt und das große Aufräumen. Deggendorf nach der Flut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.